Immanuel, Gott mit uns, die Immanuel-Verheißung. Mit der Jungfrauengeburt ist das ja so eine Sache, die Liberalen sind dagegen und die Positiven und Konservativen verkämpfen sich dafür. Das ist aber nicht die eigentliche Pointe, dass man entweder dagegen ist oder sich dafür verkämpft, sondern man muss verstehen, worum es da eigentlich geht. Warum das so ein, ja, so eine Kostbarkeit ist, das, was hier angekündigt wird. Bei der Jungfrauengeburt wird ja ein Prinzip ausgeschieden. Das steht bei der Seite, wie bei einer Krippe. Das ist der Josef. Und eine Gestalt wird in die Mitte gerückt, im Heiligen Geist. Das ist die Maria, die Jungfrau Maria. Jetzt müssen wir uns nur zwei Worte einmal klar machen, dann ist das ganz durchsichtig. Zum Mann gehört das Zeugen und Erzeugen. Zeugen und Erzeugen, die Männer sind die Macher, auch zum Kriege hin. Hier an dieser Stelle ist nichts zu machen. Diesen, um dessen Rettung es geht in der Welt, den machen wir nicht. Der ist nicht die höchste Blüte menschlicher Evolution und menschlicher Höher Entwicklung. Lieber Josef, tritt du mal beiseite. Was können wir bei diesem einen? Machen können wir ihn nicht. Zeugen, erzeugen. Wie sagt man bei Frauen? Ein Kind wird empfangen. Diesen einen können wir nur empfangen. Sehen Sie, Sie haben bei der Jungfrauengeburt eigentlich die ganze neutestamentliche Theologie zusammen. Wenn es um die entscheidenden Dinge geht, da sind wir nicht die Macher. Da werden wir beiseite gestellt und dürfen staunen und anbeten. Da können wir nur empfangen. Wenn man jetzt an die Rechtfertigungslehre des Paulus denkt, da führt Paulus einen leidenschaftlichen Kampf gegen die Macher. Und es kommt darauf an, dass wir es empfangen aus Gnaden. Wenn wir an die Reformation denken, nicht aus Werken, sondern allein aus Gnaden. Das ist im Grunde immer dasselbe Motiv. Man kann sagen, Jungfrauengeburt verstanden, die ganze Bibel verstanden. Damit es auf eine einfache Formel gebracht wird. Das ist also nicht primär dazu gedacht, damit man sich theologisch streitet zwischen rechts und links, sondern dass man dieses innere Geheimnis, wir machen es nicht, aber wir dürfen unsere leeren Hände ausstrecken und ihn empfangen. Das wird hier zum Thema gemacht. Deshalb ist das eine wichtige Stelle, die Prophezeiung der jungfräulichen Geburt. Jetzt kommt eine Arie, eine große Arie. O du, die du Zion frohe Botschaft verkündigst, steige auf zu dem hohen Berge, o du, die Jerusalem frohe Botschaft bringst, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie, fürchte dich nicht, verkünde den Städten Judas, seht euren Gott. Jesaja 40 und Jesaja 60. Hier wird Zion als Evangelist beschrieben. Mebaseret heißt das hebräische Wort. Mebaseret ist der Freudenbote. Das Evangelium wird ausgerufen. Sehen Sie, wie sehr das Alte Testament, schon das Neue Testament und die Reformation und den Pietismus und alles in sich schließt. Es geht um Freudenbotschaft, Evangelion, gute Nachricht. Da ist also der Mebaseret, der Freudenbote, und der ruft das Evangelium von den Bergen aus bis in die tiefsten Täler hinein, bis in die letzten Löcher und Gefängnisse unserer Welt. Von oben kommt's, bis nach ganz unten geht's. Schaut, steht im Englischen, schrei, ruf. Was sagt er denn? Behold your God. Das muss man übersetzen, da ist Gott. Da ist er. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wenn der Evangelizomenos, der Evangeliumsbote, auftritt, dann verkündigt er die Gegenwart Gottes. Dass Gott gegenwärtig wird, dass Gott kommt, dass Gott da ist. Gottes Anwesenheit. An der Stelle haben wir in der Arie ganz breite Noten. Behold your God, und das wird dann umspielt. will. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint, indem Gott selber kommt. Weniger wäre zu wenig. Also zentral ist die Evangeliumsverkündigung. Jesus hat das später aufgenommen und sich selber als den Freudenboten verstanden. Der Freudenbote, der Gottes Namen ausruft, und indem er ihn ausruft, wird Gott selbst gegenwärtig. Mein lieber alter Freund Paul Deitenbeck, der konnte zu Beginn einer Predigt sagen, jetzt ist Ewigkeit. Jetzt, wo die Predigt anfängt, warum? Da wird Wort Gottes gelesen, da wird Wort Gottes gesprochen, und wo Wort Gottes ausgerufen wird, proklamiert, evangelisiert wird, da ist Gott selber gegenwärtig. Nicht, das ist nicht eine Predigt über Gott, wie man über Ziegenzucht Vorträge halten kann. Es geht nicht um ein Über, sondern es geht um das Gegenwärtigwerden Gottes, die Präsenz Gottes. Seht da euer Gott. Das ist das, was hier betont wird. Der Chor nimmt das dann auf und führt das weiter. Mache dich auf, strahle, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir erschienen. Jetzt das Rezitativ Nummer 9, Erscheinung des Sohnes auf Erden. Da sind wir nach dieser Gliederung. Also es wird heute sehr viel synoptischer Geist von Ihnen verlangt, die verschiedenen Systeme miteinander irgendwie zusammenzubringen. Also hier wären wir jetzt bei Punkt 3, Erscheinung des Messias auf Erden. Denn siehe, Finsternis wird die Erde bedecken und großes Dunkel die Menschen. Aber über dir wird aufgehen der Herr und seine Herrlichkeit wird über dir erscheinen. Und die Heiden werden kommen zu deinem Licht und die Könige zum Glanz deines Aufgangs. In welche Situation trifft das Wort des Evangelisten hinein? Nun, das kann man eigentlich ohne die Musik kaum machen. Aber wir werden uns enthalten, das sind da so merkwürdige Halbtonschritte. Bitte, willst du es mal einmal andeuten? Ja, das passt an der Stelle sehr schön. Das ist, ja, welche Arie ist das jetzt? Hast du auch wieder ein neues Wort, neue? Hast du die Sache da? Ah, das ist ja schön. Also, ich sag's vorher, dann bis dahin hat er es gefunden, da gibt es so Halbtonschritte, das ist so ein Wabern und Gleiten so im Dunkel. Man kann so in nebligem Dunkel sein, keinen festen Weg finden. Weglosigkeit, Dunkelheit. Und dann kommt das Licht darüber. Jetzt hören wir mal eben dieses Wabern in den Halbtonschritten, dieses Gleiten. Ja, zunächst mal bei dem Accompagnato-Rezitativ ist das ja auch schon so, nicht? Die Arie macht es dann nochmal. Ja, dankeschön. Bei der Arie ist es nochmal genauso. Da können wir die auch mal eben anspielen, da wird das aufgenommen. Bis dahin. Das ist also wie Autobahnfahren im dichtesten Nebel. Es ist also die ganze Menschheit orientierungslos geworden. Das ist die Situation. Und die Erscheinung des Sohnes auf Erden, die der Freudenbote ankündigt, die hat diese Voraussetzung. Das Evangelium, das trifft jene Dunkelheit. Aber, und dann kommt das strahlend, das sparen wir jetzt einer späteren Sache auf, Gott des Herrlichkeit geht darüber auf wie die Sonne. das ist Sonnenaufgang. Es gibt einen herrlichen Sonnenaufgang in der Musik, das ist in Heidenschöpfung. Es ist eine der großen Stellen, da schiebt sich die Sonne auch halbtonartig über die Berge, bis sie dann im Fortissimo aufstrahlt. Und das Ähnliches haben wir hier. Es wird Licht. Vielleicht muss man eines dazu sagen, in der Bibel ist Licht und Finsternis nicht wie in der Physik sozusagen etwas gleichrangig Polares. Wenn man in der Malerei zum Beispiel etwas hervorheben will, da muss man daneben einen Schatten setzen. Erst am Schatten wird das andere plastisch herausgearbeitet. Darum geht es im biblischen Denken gerade nicht. Die Finsternis ist das Gottwidrige. Wie ist es am Anfang? Was ist Gottes erstes Wort? Mit dem er die Welt überhaupt ruft, es werde Licht. Und Finsternis, ihre Werke waren böse. Also es geht nicht um meteorologische Erkenntnisse, wenn es gerufen wird, es werde Licht, dann ist das die Herrlichkeit Gottes. Licht und Leben gehören so zusammen wie Finsternis und Tod. Das ist biblische Sprache, biblische Bildsprache und so ist das auch hier. Die Dunkelheit, die nächste Arie nimmt das dann auf. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und die, da haben sie die Verbindung von Finsternis, und die im Land des Todesschatten wohnen, über ihnen ist das Licht erschienen. Finsternis und Todesschatten, Ausweglosigkeit. Und darüber geschieht Epiphanie, Epiphanias, es wird Licht, Gott erscheint. So ist es 1. Mose 1, so ist es Lukas 2. Da wird es plötzlich über diesem Hirtenfeld dort bei Bethlehem, nicht nur die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, bis das Dunkel einmal endgültig weicht. Das ist ganz interessant, wenn man literaturgeschichtlich fragt, was für die Romantik die eigentlich faszinierende Größe war, dann war das die Nacht. Novalis zum Beispiel mit seinen Hymnen an die Nacht, das ist ein anderes Weltempfinden. Hier geht es um Licht und Klarheit und Weg und die Finsternis wird vertrieben und am Ende wird alles in Gottes Licht getaucht sein. Das ist die Bildsprache, die hier vorausgesetzt ist. Jetzt kommt einer der schönen Chöre. Denn es ist uns ein Kind geboren. Es ist uns ein Sohn gegeben und die Herrschaft soll auf seiner Schulter liegen und sein Name soll heißen, jetzt muss man das eigentlich zusammenziehen, Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Es sind vier Doppelbezeichnungen. For unto us a child is born. Denn für uns ist ein Kind geboren. Der Messias tritt auf. Das ist die Begründung. Und dort werden von Jesaja 9 her die Thronnamen dieses Kindes, dieses Nachkommens Davids genannt. Die Thronnamen wunderbarer Ratgeber. Es ist eine andere Situation als diejenige, die wir heute jeden Abend in der Tagesschau beobachten. Die Tagesschau führt uns eine perfekte Ratlosigkeit vor. Und zwar innerhalb der Blöcke und zwischen den Blöcken. Eine absolute Ratlosigkeit. Hier gibt es einen Wunderrat, einen, dem man nicht sagen muss, wo es entlang geht. Starker Gott, Vater, der aus der Ewigkeit kommt und sich seiner Geschöpfe annimmt, und the Prince of Peace, der Friedefürst. Es ist die Herrlichkeit des Kommenden, der hier aufgezeigt wird, mit den Thronnamen. Das gehörte dazu in der Antike. Man kam nicht nur auf den Thron, sondern man kam auch mit Ehrentiteln auf den Thron, die das bezeichnen sollten, was einmal aus diesem einen werden soll, was da herausstrahlt. Dann kommt hier eine kleine Nummer 12, da steht Pifa. P Pifa ist eigentlich eine volkstümliche Schalmei. Was wir hier haben, ist ein kleines Orchesterstück, Hirtenmusik. Was eigenartig ist dabei, ist, dass die Bläser zurücktreten. Man sollte, wenn die Hirten auftreten, doch eigentlich Flöten und Ähnliches erwarten. Es ist ein Geigenstück, das Fagott tritt noch dazu. Es ist im Zwölfachteltakt, eine Siziliano, also ein sehr stimmungsvolles, weihnachtliches Stück. Bei Bach finden Sie im Weihnachtsoratorium zu Beginn der zweiten Kantate etwas, das ganz verwandt ist. Bach macht das allerdings anders. Er lässt die Hirten blasen. Und dann kommen von oben die Engel mit Streichern. Und dann die und dann die und dann vereinigen sie sich. Bach hat also die beiden Gruppen auf zwei Instrumentengruppen verteilt. Die Streicher, die Engel, die Bläser, die Hirten, oben und unten kommt da in einen Zusammenhang. So raffiniert ist das hier nicht, aber es ist wunderschön. Die Pifa. Das heißt, wir werden jetzt aus dem Alten Testament zusammen versetzt in den Zusammenhang von Lukas 2. Es kommt ein Rezitativ. Rezitativ ist das Erzählende. Eigentlich ist der Messias ja nicht erzählend. Ich kann Ihnen jetzt keine spannenden biblischen Geschichten erzählen. Etwas mehr von Erzählen kommt, wenn ich Ihnen den Begriff Messias deutlich machen will. Wie wurde das denn im Alten Testament gemacht mit der Salbung? Was haben wir denn da für Geschichten? Hier kommt eine der wenigen Szenen, wo etwas Erzählendes kommt. Es waren Hirten beisammen auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die, das ist dasselbe Wort wie Kabot, im Griechischen heißt es Doxa, die Lichtherrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Das ist ein durchgehendes Motiv im Alten und Neuen Testament. Wenn Gott erscheint, dann fällt der Mensch zu Boden. Dann muss Gott einen aufrichten. Wir stehen nicht einfach kerzenstrack vor Gott, weil wir so schön und stark sind. So ist das hier auch. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bringe euch frohe Botschaft von großer Freude, die allem Volk der Menschheit also widerfahren wird. Denn euch ist heute in Davidstadt der Heiland geboren, der Soter, der Retter. Welcher ist, jetzt kommt eine Häufung von Titeln, welcher ist Christus? Der Kyrios. Der Soter, der Christus, der Kyrios, drei große Titel, das können wir jetzt nicht behandeln. Die Würdenamen, die wir vorhin hatten, im Blick über dem, uns ist ein Kind geboren, Jesaja 6, die kommen hier in neuer Weise wieder. In Davidstadt wird der Retter geboren, der Messias, der Kyrios, der Herr. Und alsbald war da bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Das ist schön, ich will das nur mal eben beschreiben, wir müssen das... Ich habe so viel Stoff, deshalb, sonst könnten wir das vom Klavier auch.
Ja, das gestern, wir haben gestern ein vereinfachtes Arrangement von Ihr, das sei Gott gesucht.
Ah ja, auch das Rezitativ vorher. Da ist also der eine Engel und da gibt es Figuren im Orchester, das sind Achtelfiguren, die steigen empor, das geht so. Der eine große Engel bewegt würdig seine Flügel. Und dann kommt die große Schar und da geht es plötzlich, doppeltes Tempo, in Sechzehntel. Das heißt also so, nicht? So flattern also die vielen Engel herum, das ist der eine Engel. Sie müssen sich in der barocken Sprache die Dinge so realistisch wie möglich vorstellen. Das ist also sehr optisch zu denken. Ich finde das sehr schön, der eine Engel mit seinem würdigen Flügelschlag und dann im doppelten Tempo die Schar, die dazukommen. Botschaft aus Gottes Welt, Der Sopran trägt das vor, die Stimme des Engel. Und dann kommt der Engelschor, den haben Sie gestern schon angesprochen. Dazu muss ich nur eine exegetische, auslegende Bemerkung machen. Der Engelschor pflegt falsch übersetzt zu werden. Da steht, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Daran ist so viel falsch, dass es also schon eine Predigt einmal lohnt, den Engelschor richtig zu predigen. Das Erste, was falsch ist, ist das Sei. Sei ist ein Wunsch. Ach, wäre es doch so. Wenn Sie ins Englische gucken, da haben Sie das gut alttestamentlich gedacht. Glory to God. Was denn nun? Is or maybe? Da steht einfach nur Glory to God. Und man muss das im Deutschen übersetzen mit dem sogenannten Indikativ. Ehre ist Gott, das ist jetzt eingemeißelt. Da werden keine frommen Wünsche losgelassen, auch keine Weihnachtswünsche. Sondern Ehre ist Gott und jetzt ist Friede auf Erden. Die werden zu Weihnachten wieder unendliche Zeitungsbetrachtungen lesen, in denen immer wieder erzählt wird, es wäre doch so schön, wenn Friede würde. Wenn Friede würde, wäre das so schön. Hier wird festgestellt, der Friede, um den es letztlich geht, ist längst da. Perfekt. Präsenz. Gegenwart. So muss man das übersetzen. Die singen also, fürchtet euch nicht. Und der Engelschor sagt, Ehre, jetzt gilt Folgendes. So müsste man übersetzen. Jetzt gilt Folgendes. Gott hat seine Ehre aufgerichtet. Und Gott hat Frieden geschaffen und nicht den Menschen ein Wohlgefallen, das kann man überhaupt nicht verstehen.
Kann man dieses Sei nicht auch so sehen, wie es am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott sagt, es sei und es ist?
Ja, wenn Sie es, also jetzt machen Sie eine tiefe theologische Bedeutung, dann geht das auch. Wenn Jesus zu dem Lazarus sagt, komm heraus, dann ist das ein Imperativ, aber ein Imperativ, der dem nicht mehr reanimierbaren Lazarus Beine macht. Gottes Wort ist Schöpferwort. Nur würde ich darauf bestehen, darin sind sich auch die Kommentare einig, dass man nennt das im Hebräischen einen Nominalsatz. Und da ist das Hilfswörtchen ist oder sei nicht verwandt. Da muss man sich jeweils neu überlegen, wie muss man übersetzen. Und hier muss man sicher übersetzen ist. Gott ist die Ehre, Gott ist die Herrlichkeit, auf Erden ist Frieden. Verstehen Sie, den Frieden, um den es letztlich geht, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, den haben wir. Und wenn die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer stürzen, nun ist groß Fried ohne Unterlass. Das singt jedenfalls der Engelschor. Das ist was anderes als manche Meditation. Es wäre doch schön, wenn ihr etwas friedlicher würdet. Und den Menschen ein Wohlgefallen, das ist überhaupt schwer zu verstehen, da steht den Menschen Eudokias. Den Menschen wird zugesprochen Gottes Ja, das ist gemeint. Gott freut sich an uns, das ist auch kein Wunsch, sondern wir sind eingehüllt in die Freude Gottes, in das Wohlgefallen Gottes. Ganz falsch ist die lateinische Übersetzung. Die hören Sie gelegentlich auch. Omnibus, hominibus, allen Menschen, bone voluntatis. Das übersetzt man dann allen Menschen, die guten Willens sind. Das ist das andere, was in den Zeitungsartikeln zu Weihnachten steht. Ach, wären wir doch alle guten Willens. Um den guten Willen geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nichts um etwas auf unserer Seite, sondern dass Gottes Erwählen, sein Wohlgefallen über uns kommt. Das singen die Engel. Also, Gott hat seine Ehre groß gemacht, Gott hat Frieden gesetzt und Gott hat an euch den Erwählten, an euch den kleinen Hirten dort auf dem Feld, da hat er sein Wohlgefallen. Nun ist groß Fried ohne Unterlass. Das muss man gelegentlich. Es ist auch ganz interessant, Lukas zweimal, einmal wirklich zu lesen von dem, was da eigentlich immer wieder steht. Ehre sei Gott in der Höhe. Ein schöner lebendiger Chor. Und Geburt Christi, eins ist noch schön, das haben Sie sicher gestern schon sich klar gemacht, am Schluss, wenn der Engelschor zu Ende ist, dann gibt es da so eine aufsteigende Bewegung und dabei gibt es Pausen und dann gibt es plötzlich einen Triller und dann Klappe zu, Himmel hat sich wieder geschlossen. Darauf müssen Sie dann musikalisch achten, das ist eine aufsteigende Bewegung, immer dazwischen treten Pausen, ein Triller und dann Klappe zu. Der Himmel hat sich wieder geschlossen, die Erscheinung, als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, da standen die Hirten wieder in der Finsternis. Das muss man sich ganz klar machen. So predigt man am besten immer am Sonntag nach Weihnachten. Nun sind die Geschenke ausgepackt, nun sind die Kerzen heruntergebrannt, nun sitzen wir wieder in der Finsternis. Und was machen wir jetzt? Lasset uns nun gehen nach Bethlehem. Dann kommt der Aufbruch, nachdem die Finsternis wieder die Weide erfüllt. Das ist also musikalisch sehr schön bei Händel. So, der Geborene erscheint jetzt, jetzt kommt der Friedenskönig. Das ist meine Nummer 5. Das ist hier. Zunächst kommt eine Arie. Die Arie liebe ich besonders, ja, so herrliche Koloraturen. Rejoice, rejoice. Das ist eigentlich eine Musik, wie sie zu einer Hochzeit gehört. Eine Jig zum Teil. Das heißt, hier tritt jemand auf und sagt, freue dich, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und dann wird es ruhiger, er ist der rechte Retter, er wird Frieden predigen unter den Heiden. Frieden. Ich will immer zwischendurch so ein griechisches oder hebräisches Wort deutlich machen. Ich muss mal eben gucken, wann wir aufhören müssen. Jetzt gleich hören wir auf. Dann machen wir erst Pause. Nicht? Also mein Soll ist, sie heute durch den Messias zu führen. Das kann man aber nicht, ohne dass wir dazwischendurch eine Pause machen. Ich nehme nur noch dieses Wort Friede. Das heißt im Hebräischen Shalom. Und ist zur Zeit Jesu auch ein Gruß. Shalom. Aber es ist im Alten Testament eines der charakteristischsten Worte. Es ist, wenn Sie es mathematisch sprechen, es ist das Wort, das die allerweiteste Peripherie hat. Denken Sie an einen Kreis. Und einen ganz eindeutigen Mittelpunkt. Das ist der Charakter von Shalom. Shalom im Alten Testament wächst in die Kochtöpfe der Hausfrau. Also wenn richtig Shalom ist, dann klappt es im Viehstall. Und mit dem Kinderkriegen klappt es auch. Und mit dem Gesundsein klappt es und mit dem Frieden zwischen den Völkern klappt es. Das ist alles Shalom, unendliche Weite. Und dann kann es geschehen, dass all das, was so für uns zum Shalom gehört, zu dem, was so zum Schönen und Guten und Friedlichen und Angenehmen gehört, dass das eingeschrumpft wird. Und dann sind sie bei Psalm 73, wenn ich nur dich habe. Das ist der eindeutig definierte Zentralpunkt, das Zentrum von Shalom. Shalom ist im Grunde Gott selbst. Und Gott selbst kann sich ins Unendliche dehnen. Sie Zahnschmerzen haben und die hören auf. Shalom. Wenn Sie bei Glatteis gestürzt sind und Sie haben sich doch nicht wehgetan. Shalom. Und wenn wir in der Sterbestunde von Jesus heimgeholt werden, das Zentrum aller Dinge, Shalom. Also es ist ein wunderbares Wort. Irene heißt es im Griechischen. Und aus Irene ist ein Mädchenname entstanden, Irene. Also ein Kind Irene zu nennen, heißt diesen ganzen Horizont aufreißen, der dahinter steht. Unendliche Peripherie, weiter geht's gar nicht, aber eindeutiges Zentrum. Das ist das Besondere dieser hebräischen Vokabel, Shalom. Und wem wird dieser Shalom, dieses Heil, verkündigt? Den Völkern, den Goyim. Das heißt, denen, die ganz draußen stehen, den Außenstehenden, den Nationen, Heil für die ganze Welt. Wo Amen nicht passt, werde ich schwäbisch, obwohl ich das nicht kann, und sage Sodele. Und jetzt steht bei mir drauf, dass hier Pause ist.
Genau. Oder ich sag's an.
Sag du die Pause an.
Genau. Ja.
Wir waren also bei dem Engelschor Ehre Gott in der Höhe, Friede auf Erden, an den Menschen hat Gott wohlgefallen. Der Friedenskönig. Wir haben, glaube ich, die Arie schon angesprochen von dem Jubel. Ja, wir waren bei dem Wort Shalom dabei, dem Wort mit dem weiten, mit der weiten Peripherie und dem konzentrierten Zentrum. Jetzt kommt ein Rezitativ. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird nicht einfach sprechen, sondern sie wird singen, sie wird jubeln. Ein Rezitativ, Jesaja 35, Gott selbst kommt, haben wir gesagt. Jesus hat für die Gegenwart Gottes in seinem Dienst zwei Grundbilder immer wieder benutzt. Das eine ist das Bild des Arztes, das andere ist das Bild des Hirten. Im Rezitativ, dessen Text ich gerade gelesen habe, sehen wir den Arzt. Das Auge des Blinden wird geheilt, das Ohr des Tauben geöffnet, den Lahmen lässt er springen, und der Zunge des Stummen schenkt er nicht nur die Sprache zurück, sondern den Lobgesang. Dies geschieht in den Wundern Jesu. Das ist also die Stelle, wo der Messias Jesus und seine Wunder behandelt. Es geht bei den Wundern darum, dass man versteht, was sie eigentlich sollen. Die Wunder Jesu bedeuten die Herstellung des Reiches Gottes. Wunder Jesu bedeuten das Reich Gottes, das Reich der Vollendung bricht in die versehrte Schöpfung herein. Die neue Schöpfung meldet sich in den Wundern Jesu an. Sie können sich das zum Beispiel klar machen bei den Toten auferweckenden Jesu. Der Jüngling zu Nein, das ist eine schöne Geschichte. Was war das Schlimme für den armen Kerl? Der musste, was uns hoffentlich erspart wird, in seinem Leben zweimal sterben. Der Lazarus auch. Die mussten zweimal sterben. Das heißt, im Grunde sind diese Wunder, wenn hinter den Totenauferweckungen nicht einmal der neue Himmel und die neue Erde kommt, wo der Tod überhaupt nichts mehr zu sagen hat, sind sie unsinnig. Sie sind aber Vorschein des endgültig Kommenden. Und dann kann man verstehen, dann kann man auch in Frieden ein zweites Mal sterben, wenn man hineinstirbt in die umfassende Auferstehung Jesu Christi. Und so sind die Wunder Jesu, es geht nicht darum, ob solche Wunder passieren können, das ist eine komische Auseinandersetzung manchmal mit der Naturwissenschaft, sondern es geht darum, dass hier die neue Welt in die Strukturen der alten Welt hineinbricht und Gott seine Herrlichkeit demonstriert. Das tut er wirklich. Das ist die Realität dieser Wunder. Aber die Wunder bedeuten eben, neue Schöpfung bricht an. Das ist das eine Bild, das Jesus von sich benutzt hat, das Bild des Arztes. Das andere Bild kommt jetzt in der Arie. Er wird seine Herde weiten wie ein Hirte und er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und sie an seinen Busen tragen und sanft diejenigen führen, die Junge haben. Dazu kommt dann der Heilandshof, kommet her zu ihm alle, die ihr leidet und schwer beladen seid, und er wird euch Ruhe geben, nehmt sein Joch auf und lernt von ihm, denn er ist sanftmütig und von Herzen demutsvoll, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Neben dem Bild des Arztes jetzt das Urbild des Hirten. Der Hirt ist eine der Urgestalten der Heilserwartung. Man darf nie vergessen, David war ein Hirt. Man darf den Psalm 23 nicht vergessen. Der Herr ist mein Hirt. Jeremia, Hesekiel, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Dann heißt es von Jesus, es jammerte ihn, wie er die Leute sah, denn sie waren die Schafe, die keinen Hirten haben. Also es ist ein großes biblisches Thema. Hirt ist eigentlich ein Bild für König. Es ist der König, der sich um seine Untertanen, um sein Volk kümmert. Er weidet, wird hier erzählt, er nimmt die Lämmer in seinen Arm, er führt die schwangeren Schafe sorgsam. Und dazu kommt dann der Heilandsruf, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das bezieht sich in Matthäus 11 auf die Forderungen des Gesetzes, die ihr abgearbeitet, abgehetzt seid, die ihr Gott gerecht werden wollt und ihr könnt es doch nicht. Ich will euch Ruhe geben. Da steckt das Wort, aus dem unser Wort Pause kommt. Das ist nach einer Pause sehr schön anschaulich. Ich will euch Pause geben, aufatmen dürft ihr. Leben. Er gibt freien Zugang zu dem Abba, zu dem Vater. Jesus öffnet die Arme. Thorwaldsen hat das in seiner berühmten Plastik Der einladende Jesus dargestellt. Früher war die mal in frommen Häusern üblich. Meine Großeltern hatten ja auch Thorwaldsen, Jesus mit den ausgebreiteten Armen, der einladende Jesus, kommet her zu mir. Und wozu lädt er ein? Er lädt ein zu dem Abba, zu dem Vater. Abba ist so ein Wort, das ich über die Maßen liebe, weil es sprachlich so interessant ist. Abba, das ist unser Wort Papa. Wenn ein Kind anfängt zu sprechen, dann sagt es Abba, 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 Abba. Was dabei rauskommt, ist dann irgendwann, wenn man semitisch geprägt ist, kommt daraus Abba, Abba, Abba. Oder Mutter ist immer, immer, immer. Bei den Schwaben kommt dann ein Babbel raus, nicht? Zu Gott Babbel sagen zu dürfen und Abba und Papa, das heißt, diese ganze Intimität des Gottesverhältnisses, dazu lädt Jesus ein. Dann kommt mit der nächsten Nummer die Antwort der Gemeinde, in der Tat, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Es sind da sehr lockere Koloraturen, die das sehr fröhlich machen. Jetzt die Passion des Messias. Der König kommt als der Leidende. Für uns Leidende, für alle Leidende. Wir werden darüber noch sprechen, wenn wir über den Menschensohn sprechen, über das Leiden. Der Chor 20 ist eine Art Ouvertüre, wie es ist 19. Seht an das Gotteslamm, behold the Lamb of God. Es trägt hinweg die Sünd der Welt. Augen auf, das Lamm Gottes, das ist das Wort des Täufers. Siehe, das ist Gottes Lamm. Gedacht ist ja an das Urbild wieder des Alten Testamentes, des Passalams. Nicht, die Israeliten kommen nicht einfach an dem Bürger deswegen vorbei, weil sie Israeliten sind und auch sonst brave Leute, sondern weil das Passalam sein Blut gibt. Und weil die Pfosten mit Blut bestrichen werden, geht der Würgeengel vorbei. Das ist entscheidend. Und so kommt jetzt das Passalam und gibt sich hin für die Menschheit. die mit Blut bestrichenen Hauspfosten in der Nacht des Verderbens. Jetzt kommt Jesus, die Nummer 20, eine der großen und großartigen Arien. Er ward verachtet und von den Menschen zurückgestoßen, ein Mensch der Schmerzen und erfüllt mit Gram. Er hält seinen Rücken hin denen, die ihn schlugen, und seine Wangen denen, die sein Haar ausrissen. Er verbarg nicht sein Antlitz vor Schmach und Speichel. Das ist, denke ich, die längste Arie von den Ausmaßen her im Messias. Und sie ist auch eine der großartigsten Arien musikalisch. Der leidende Gottesknecht, um den geht es hier. Er ist das Grundmodell Jesu, der für die Schuld der vielen, unschuldig, freiwillig, von Gott berufen, geduldig, stellvertretend in den Tod geht. Der leidende Gottesknecht von Jesaja 53. Auf den zu schauen, und den stellt die Arie nun also eindrücklich dar. Es gibt die schöne Anekdote, dass bei einer der Aufführungen zu Lebzeiten Händels eine sonst nicht so gut beleumdete Altistin diese Arie vorgetragen habe. Und so herzandringlich, dass einer aus dem Publikum aufgestanden sei und gerufen habe: Dafür vergebe dir der Herr alle deine Sünden. War so also etwas lockere Dame als Altistin, aber diese Arie hat sie so zu Herzen gesungen, dass dieser Mensch da Echo geben musste. Das ist jene Arie aus Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht. Und der Chor beginnt dann mit seinem Schureli. Wahrlich, er duldete unsere Qualen und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ward verwundet für unsere Missetaten. Er ward zerschlagen für unsere Freveltaten. Die Züchtigung wurde ihm auferlegt zu unserem Shalom, zu unserem Heil. Es wird von dem großen Calvin erzählt, dass er in seinen Vorlesungen immer eine Pelzmütze aufsetzte. Und dann konnte die Pelzmütze an bestimmten Stellen eine besondere Rolle spielen. Er zog sich die Pelzmütze über die Augen und gleichzeitig hob er den Finger nach oben. Das wollte sagen, hier gibt es nicht die Buchstaben, sondern hier muss man das Entscheidende erfassen. Das Entscheidende ist auch nochmals was anderes als ein Text, auch als der Text des Messias. Hier bei dem Wahrlich, Schureli, da steht der Calvin vor uns, zieht die Pelzmütze herunter und streckt den Finger nach oben. Aufgepasst! Wahrlich, für wahr, da! Das ist der Ruf des Bekenntnisses. Unverwandt auf den gekreuzigten Jesus schauen. Der Leidende trug nicht seine wohlverdiente Strafe, so erschien es den Umgebenden, Jesaja 53, sondern er litt um unsertwillen. Es ist der große Tausch. Der eine stellte sich unter unsere Schuld. Wir sehen also an ihm, was wir verdient hätten und was er uns abgenommen hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt blättern wir um. Es kommt ein kleiner Chor. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Das ist keine Zipfelmütze, keine Pelzmütze von Calvin, aber hier können Sie ja auch etwas Interessantes dran merken. Das ist Gottes Homöopathie. Sie wissen, was Homöopathie ist? Similia similibus. Gleiches durch Gleiches. Im Gesangbuch gibt es eine Strophe, die heißt: Wunden müssen Wunden heilen. Es gibt Wunden, die können nur durch Wunden geheilt werden und nicht durch Pflaster. und Salbe. Hier kommt er und durch seine Wunden sind wir geheilt, durch die Wunden des Gottesknechtes. Also Stichwort, ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, an dieser Stelle wäre Gottes Homöopathie. Durch Wunden werden Wunden geheilt. Der nächste Chor. Ist der von den Schafen, da haben wir wieder das Hirtenmotiv. Luther hat von den Menschen, ich lese erst eben den Text, wie Schafe gingen wir alle in die Irre, ein jeglicher von uns wandte sich zu seinem eigenen Weg und der Herr legte ihm auf alle unsere Missetaten. Hier haben wir wieder das Hirtenmotiv. Jeder ging seinen eigenen Weg. Luther hat als Bild für die Sünde einmal benutzt, Sünde heißt, der Mensch ist incurvatus in se, in sich selbst eingekurvt. Jetzt stellen Sie sich jemand vor, der ein Boot hat und nur ein Ruder. Und jetzt rudert er. Und je kräftiger und stärker er rudert, je engagierter, je frömmer er rudert, desto mehr rotiert er um sich selbst. Incurvatus in se. Das wird hier von den Schafen gesagt. An jedes Vieh sah auf seinen Weg und dann laufen sie alle durcheinander und damit laufen sie in den Tod, ins Ortslose. Das meint eigentlich Hölle. Hölle ist nicht, dass man mit irgendwelchen mittelalterlichen Folterwerkzeugen bearbeitet wird. Das scheint mir also ein abwegiger Gedanke zu sein. Hölle ist, dass man reduziert wird auf sich selbst. Was sind wir doch für arme Leute, wenn wir mit uns alleine sein müssten eine Ewigkeit und mit unseren eigenen Dummheiten und mit unseren eigenen Verlorenheiten und unseren eigenen Gewissensqualen und immer nur um uns selber rotieren müssen. Ich, meiner, mir, mich und das eine Ewigkeit lang. Das ist Hölle. Ich, meiner, mir, mich. Ich, meiner, mir, mich. Daraus holt er uns. Das sind die Schafe, die je ihren eigenen Weg sehen. Am Schluss dann dass die positive Verdichtung, der Herr aber ließ alle unsere Missetat, so heißt es wörtlich, auf ihn prallen. Alle unsere Missetat, da steht im Hebräischen das Wort Avon. Avon ist ein interessantes Wort, das bedeutet gleichzeitig die Tat und die Tatfolge. Das können Sie sich an dem Kain klar machen. Der Kain, die Stelle kann man doppelt übersetzen. Entweder sagt der Kain, meine Strafe ist zu groß, als dass ich damit fertig würde, oder meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Das ist kein Fehler, sondern das liegt daran, dass Avon diesen doppelten Klang hat. Das ist der Bumerang-Effekt dessen, was wir tun. Das, was wir tun, ist wie ein geworfener Bumerang, der dann auf uns zurückkommt und uns trifft. Und entweder trifft er uns, oder es tritt einer an unseren Platz. Und das meint diese Stelle in Jesaja 53. Gott lief auf Prallen, all unser Avon, unsere Schuld auf ihm. Also entweder werden wir getroffen davon, oder er nimmt unseren Platz. Entweder Selbstzahlung, und daran gehen wir bankrott, oder Fremdzahlung und Stellvertretung. Der nächste Abschnitt ist Psalm 22. Psalm 22 ist jetzt einer der nächsten führenden Texte. Sehen Sie, jetzt lockte das alles, nicht? Jetzt müsste man Psalm 22 behandeln. Psalm 22 ist der Psalm, der das Urleiden, da werden sämtliche Formen, die man erleiden kann, Krankheit und Prozessniederlage und Hinrichtung und verstoßen sein von der Familie und von allen Freunden, all das wird aufgehäuft auf einen. Das Urleiden, sodass jemand gesagt hat, das öffnet sich zum Prophetischen. Es gibt eigentlich gar keine menschliche Gestalt, der man all das aufbacken könnte. Jedes Einzelne ist schon vernichtend. Und dann neben dem Urleiden gibt es in Psalm 22 die Urbefreiungstat. Das ist eine erregende Geschichte. Psalm 22 ist neben Jesaja 53 der andere große Text, der auch die Passionsgeschichte prägt. Jesaja 22 finden Sie der Schütteln der Köpfe, den Ruf Eli, Eli, Lama, Asaftani, das Zerreißen der Kleider. Psalm 22 ist sozusagen das Transparent für die Geschichte Jesu am Kreuz. Insofern ist, ohne dass die Geschichte Jesu am Kreuz hier erzählt wird, von Markus her oder so, mit Psalm 22 das Ganze da. Die Urrettungstat. Psalm 22 ist deshalb auch im Neuen Testament häufiger zitiert, weil er beides sagt. Einmal hier wird jemand in einer Weise mit allem Elend der Welt überhäuft, wie es gar nicht zu steigern ist. Und dann wird derselbe im Psalm 22 errettet. Und dann gibt es eine große Rettungsfeier, Toda nennt man das im Hebräischen, eine große Toda. Und dazu wird eingeladen die Mitwelt, alle Menschen, die leben, inklusive die Heiden. Dann etwas, was für das Alte Testament ganz ungeheuerlich ist. Die Vorwelt wird eingeladen. Die Toten, die in der Scheol sind und die noch nicht geboren. Das ist Psalm 22. Die Mitwelt, die Vorwelt und die Nachwelt. Alles, was überhaupt da ist, wird eingeladen. Das wozu denn? Zu der Feier dessen, was hier geschehen ist. Zu der Urrettungstat, die mit dem Urleiden verbunden ist. Insofern ist Psalm 22 neben Jesaja 53 der große Passionstext. Aus Psalm 22 ist dann auch der Chor 25 oder vorher 24 das Accompagnato. Alle, die ihn sehen, lachen ihn aus, sie sperren ihre Mäuler auf und schütteln die Köpfe, indem sie sagen, und jetzt kommt ein Spottlied, he trusted in Gott. Er hat Gott vertraut, dass er ihn erretten würde. Das ist eigentlich doch ein tolles Bekenntnis, nicht? Er hat Gott vertraut. Selbst die Feinde Jesu können nicht anders als sagen, er hat Gott vertraut. Dann allerdings spotten sie, lass den ihn erretten, wenn er Gefallen an ihm hat. Psalm 22. Ich gucke auf die Uhr, ziehe ein bisschen zusammen. Jetzt kommen wir zu den Klageliedern, Psalm 69. Der Tadel hat ihm das Herz gebrochen, er ist voll von Traurigkeit. Er schaute nach einem, der Mitleid mit ihm habe, aber da war keiner, noch fand er jemand, der ihn tröstete. Wenn einer die Gottesferne, Martin Buber nannte das die Gottesfinsternis, erlitten hat, erfahren hat, dann Jesus. Nicht, wenn Sie bei Plato nachlesen, den Tod des Sokrates, das ist eine sehr schöne Geschichte. Der Sokrates geht ganz gelassen in den Tod und trinkt den Schierlingsbecher und tröstet seine Freunde heiter. Jesus im Garten Gethsemane ist gar nicht heiter, sondern was tut er? Er schreit. Der schreiende Jesus, das zeigt nur, dass der Sokrates keine Ahnung hatte. Deshalb kann man heiter sein. An der Stelle konnte Jesus nicht heiter sein, denn was ist denn eigentlich das, was ihm da geschieht, im Schrei von Gethsemane? Jesus begegnet als der Sündlose der Sünde. Wenn wir von Sünde reden, dann müssen wir sagen, alle, na und? Da sind wir doch drin, nicht? Das regt uns nicht sonderlich auf. Wenn Leute uns außerordentliche Dinge anstellen, dann sagen wir, wie kann man nur? Aber im Übrigen sind wir assimiliert. Aber da kommt ein Sündloser und auf den wird die Sünde der Menschheit gelegt. Und dann wird in Gethsemane der Tod auf ihn gelegt. Und da schreit er. Wir ja alle wissen, dass wir sterben müssen, auch wenn wir nach Sigmund Freud es nicht glauben. Jeder weiß, dass er sterben muss, aber keiner glaubt es. Das heißt, wir verdrängen das so weit hinaus, dass es sozusagen gar nicht in unserem Horizont auftaucht. Ganz schaffen wir es nicht, aber immerhin. Er kannte überhaupt den Tod nicht. Der von keiner Sünde wusste, wird jetzt der Wirklichkeit des Todes konfrontiert. Und derjenige, der immer nur den Aber kannte, der begegnet dem richtenden Gott, der das Urteil vollstreckt. Eli, Eli, mein Gott, Lama Asaftani, warum hast du mich verlassen? Das ist dieses Rezitativ,
aus Psalm 69, da haben wir das innere Leiden Jesu. Ich war, was wir in Gethsemane haben, das ist die innere Passion Jesu. Das andere ist dann die äußere Vollstreckung und die ist schlimm genug. Vers 27 sagt dann, schaut doch und seht, ob da irgendein Schmerz sei wie sein Schmerz. Die Einzigartigkeit seines Sterbens, schlechterdings unvergleichlich, das Wort aus den Klageliedern Jeremias. 28, er wurde aus dem Land der Lebenden weggerissen, für die Missetat seines Volkes wurde er geschlagen. Das ist natürlich wieder aus Jesaja 53. Ich will ein Wort nur unterstreichen, für die Missetat seines Volkes. Es ist interessant im Hebräischen, da gibt es unterschiedliche Worte für Sünde. Eins haben wir schon genannt, das war Avon. Avon ist das mit dem Bumerang-Effekt. Eine Tat hat ihre Wirkung immer. Aber das tiefste Wort im Alten Testament, und das steht hier, ist Pescha. Pescha heißt Aufstand, Rebellion. Nicht wahr? Wir reden auch auf der Kanzel manchmal davon, als ob Sünde hauptsächlich darin bestünde, dass wir hier irgendwo versagen. Wir kommen zu kurz. Wir scheitern bei irgendwas. Wir haben Defizite. Wir haben Mangelerscheinungen, alle solche Geschichten. Es reicht nicht. Darum geht es gar nicht. In der Bibel geht es nicht darum, dass wir Defizite haben, sondern dass wir aggressiv gegen Gott auftreten. Irascideum, sagten die Väter. Gott hassen, darum geht's. Sünde ist nicht, dass uns manches fehlt und wir manche Defizite haben und unsere Krawatte nicht ordentlich sitzt, sondern Sünde ist aktiver Widerstand, ist Rebellion. So muss man das übersetzen. In den lutherischen Bekenntnisschriften heißt es bei der Sünde in Confessio Augustana 2, ohne Gottesfurcht, ohne Vertrauen, das ist Defizit. Ohne Gottesfurcht, ohne Vertrauen. Dann steht da, cum concupiscentia, und mit leidenschaftlichem Begehren gegen Gott. Sünde ist nicht Mangel, Sünde ist aktive Rebellion. Und diese aktive Rebellion, die trägt er. Dieses Wort Pescha ist das tiefste Wort, das das Alte Testament zum Thema Sünde hat. Nicht nur der Bumerang-Effekt, sondern wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der leidenschaftliche Widerstand gegen diesen Herrn. Das ist das Tiefste. Und das wird hier in diesem kurzen Rezitativ zur Sprache gebracht. Er ist aus dem Lande der Lebenden weggerissen für die Pescha. Für die Rebellion, den Widerstand des Volkes wurde er geschlagen. Jetzt passiert das Wunder. Ostern wird erzählt, ohne das Neue Testament an der Stelle heranzuholen. Das macht man mit Psalm 16. Du ließest seine Seele nicht in der Hölle, noch ertrugst du, deinen Heiligen verwesen zu sehen. Das ist die Osterwende im Messias. Das ist ein bisschen dünn, die Stelle würde ich sagen. Das hätte man etwas anders machen können. Aber Psalm 16 muss hier das ganze Ostergewicht tragen. Du hast ihn nicht die Verwesung sehen lassen, sondern hast ihn herausgerissen. Das ist das Osterwunder. Ja. Die Auferweckung Christi mit Psalm 16. Hier haben wir das Schema des Alten Testaments, das Alte Testament auszulegen nach Verheißung und Erfüllung. Psalm 16 ist die Verheißung, Ostern ist die Erfüllung und auf diesen Eckpfeiler ist das hier gesetzt. Nach Ostern kommt die Himmelfahrt. Auch das wird mit dem Alten Testament erledigt. Nämlich mit Psalm 24. Psalm 24 ist eigentlich ein liturgischer Text im Alten Testament, wo man den Tempel besucht. Wer darf da eintreten? Hier wird das ungemein ausgeweitet. Hebt euer Haupt, öffnet das Tor der ewigen Stadt, dass der König der Ehren einziehe. Gemeint ist natürlich Jesus. Wer ist der König der Ehren, der Herr stark und mächtig, der Herr stark und mächtig im Streit? Gott Zebaoth, er ist der König der Ehren. Also wie wird die Himmelfahrt dargestellt durch Psalm 24? Es tun sich jetzt die Tore zur himmlischen Herrlichkeit auf und er zieht ein. Wer ist es denn? Er ist der König der Ehren, der Herr stark und mächtig. Die Erhöhung Jesu Christi, die Himmelfahrt. Im Heidelberger Katechismus, das ist der für die Reformierten, nicht? Die Lutheraner haben Luthers kleinen Katechismus. Der reformierte Heidelberger Katechismus hat viele schöne Formulierungen. Da wird zur Himmelfahrt gefragt, was wir wenn davon hätten, von seiner Himmelfahrt. Was gibt oder nützt das? Und dann steht da der interessante Satz, wir haben unser Fleisch im Himmel. Das behält sich doch gut. Wir haben unser Fleisch im Himmel. Was soll das heißen? Als Jesus zum Himmel fuhr, da hat er sein Menschsein nicht etwa deponiert und im Grabe gelassen, sondern in verwandelter Gestalt hat er sein Menschsein mitgenommen. Wo ist also das erneuerte, verwandelte Menschsein heute schon? Zum Throne Gottes gelangt. Und der Heidelberger sagt, deshalb zieht er uns nach. Was ist an Jesus ein für allemal demonstriert worden? Die Verwandlung unserer alten irdischen Leiblichkeit in die Herrlichkeitsgestalt des Leibes Jesu Christi. Ein anderer Theologe hat das mal schön formuliert, ein Katholik. Himmelfahrt heißt, er ist weggegangen in größere Nähe. Weggegangen in größere Nähe. Jetzt kann man ihn jederzeit erreichen, nicht nur am See Genezareth und bei Kapernaum, sondern es gibt nichts, was uns näher ist als Jesus Christus. Alles ist von Jesus erfüllt, dem Pantokrator. Das ist dieser Himmelfahrtstext, der hier mit Psalm 24 gemacht wird. Noch ein Zusatz ist dazu, Hebräer 1,5. Da geht es ins Neue Testament. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Die Erhöhung Jesu Christi zur ewigen Sohnschaft. Lasst die Engel Gottes ihn anbeten. Jetzt kommt hier, sehr richtig steht das fett gedruckt, Pfingsten. Die Gabe der Zungen, der Beginn der Evangelisierung. Arie 32, du bist in die Höhe gefahren, hast die Gefangenschaft ins Gefängnis geführt und Gaben empfangen für die Menschen, ja selbst für die Feinde, dass Gott der Herr unter ihnen wohne. Er hat das Gefängnis gefangen. Unter Gefängnis versteht man normalerweise in diesem Zusammenhang immer das Totenreich. Und das Totenreich ist ja die Sphäre, wo man keinen Kontakt zu Gott hat. Gott gedenkt einer nicht und man kann mit Gott nicht reden. Das ist das Totenreich. Und jetzt wird gesagt, Jesus hat auch das Totenreich erobert. Mitten dort in der Scheol hat er seine Siegesfahne gehisst. Das ist eine interessante Sache aus dem ersten Petrusbrief, die frühe Christenheit so wichtig genommen hat, dass sie sogar ins Glaubensbekenntnis kam. Hinabgestiegen ins Reich der Toten. Das heißt, es wird auch bei den Toten evangelisiert. Ich glaube nicht, dass jemand verloren geht, weil er das Evangelium nicht gehört hat. Man geht nicht ohne das Evangelium verloren, sondern man geht am Evangelium verloren. Wer das Evangelium in seiner vollen Gestalt gehört hat und dann Nein sagt, der geht verloren. Aber nicht die armen Leute, die nie vom Evangelium erreicht wurden. Gott hat seine Evangelisten überall und genug. Was meinen Sie denn, warum er den Johannes Busch so früh hat sterben lassen? Und wie toll der jetzt evangelisiert, in der Scheol bei den Toten. Und das Reich Gottes ausruft. Also nochmal, man geht nicht, die ganze Frage, was ist denn mit den armen Heiden, die das Evangelium nicht gehört haben, das ist kein echtes Problem. Das Evangelium kriegt sie schon. Bloß ob sie das Evangelium packen, das ist die Frage. Man geht nicht ohne das Evangelium verloren, sondern man geht, kann am Evangelium verloren werden und man wird durchs Evangelium gerettet. Und hier wird gesagt, er hat Gaben empfangen. Da haben Sie eigentlich die ganze Theologie der Rechtfertigung. Jetzt hat er Dinge, die er ausschütten kann, auch seinen Feinden. Er ist nicht nur für seine Freunde gestorben, sondern auch für seine Feinde und allen. Das ist die Freude der Evangeliumsverkündigung. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden könnte. Keine Sünde, die bekannt wird, kann nicht vergeben werden. Und wenn es die schlimmste Sünde wäre, das ist die herrliche Freiheit eines Christenmenschen, nicht der Pfarrer, sondern der Christenmenschen, wenn jemand zu ihnen kommt und ihnen eine Sünde erzählt und sei es noch eine noch so schlimme und erschreckende Sünde, was dürfen Sie denn wissen? Was sind denn Sünden angesichts dessen, was Karfreitag und Ostern geschehen sind? Er hat Gaben empfangen, sogar für seine Feinde, und die große Gabe ist die Gabe der Vergebung. Jetzt kommt die Verkündigung des Evangeliums. Der Herr gab das Wort, groß war die Zahl der Prediger, ja, das ist schön, dass auch da drin steht, ich überspringe das jetzt. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen und die frohe Botschaft vom Heil bringen. Ihr Schall ist ausgegangen in alle Lande und ihre Worte bis ans Ende der Erde. Mit unserem Bruder Kantor haben wir überlegt, was darf denn gestrichen werden und was darf keineswegs gestrichen werden. Und da haben wir gesagt, das mit den Füßen der Boten, das darf nicht gestrichen werden. Denn was darf nicht gestrichen werden? Heiliger Geist heißt, jetzt wird das Wort Gottes proklamiert in aller Welt. Das ist entscheidend. Das ist die ganze Theologie auch der Reformation. Das Wort Gottes wird ausgerufen und am Wort Gottes entsteht Rettung. Der Herr gab das Wort und die Fülle der Boten ist da. Und da, jetzt kommt diese schöne Arie, musikalisch liebe ich sie besonders, wie lieblich sind die Füße. Müssen Sie sich, das ist hebräisch gedacht, steht nicht, dass sie schöne Füße haben. Wie lieblich sind die Füße. Ich habe einen arabischen Freund, der hat mir mal gesagt, wenn meine Frau sehr schön gekocht habt, dann sage ich, wie herrlich sind deine Hände. Nicht, wie herrlich sind deine Hände. Oder wenn jemand in die Stadt gefahren ist und hat mir was mitgebracht und er kommt ins Haus rein, dann sage ich, wie prächtig ist deine Gestalt. Das heißt nicht, dass der 1,80 ist, das ist damit überhaupt nicht gesagt, sondern wie schön, dass du kommst, wie prächtig ist deine Gestalt. Und wie lieblich sind die Füße. Das ist also nicht für die Ästhetik oder für irgendwelche Schönheitschirurgie, sondern gemeint ist damit, wie herrlich ist, dass ihr kommt. Das Gehen der Füße, die Funktion.